muss zweimal drucken. Man muss zweimal drucken. Ja, es freut mich übrigens sehr, dass so viele an diese Veranstaltung gekommen sind. Wir hatten ja wahnsinnig Angst, weil wir sind in der Aula. Ich bin nicht ganz sicher, warum sie uns mit diesem Atelier in die Aula geschickt haben. Von daher finde ich es toll, sind so viele hier und befassen sich mit dem Thema. Wir kommen jetzt zur Podiumsdiskussion. Vielleicht vorher möchte ich noch sagen, es gibt ja seit kurzem dieses Positionspapier der SP Schweiz, das eigentlich zur Wirtschaftsdemokratie verfasst und diskutiert worden ist am Parteitag. Es gibt es erst fotokopiert, aber einige Exemplare liegen da, die Sie mitnehmen können. Und für dieses Positionspapier gab es auch einen Vorlauf von der SP, eine Broschüre zur Wirtschaftsdemokratie. Die liegt auch hier, können Sie also gerne mitnehmen. Ja, ich möchte mal die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen. Und ich fange mit Eli von Planta an. Freut mich auch, dass wir, obwohl die Mitbestimmung immer noch ein bisschen ein männliches Thema ist, muss ich sagen. Das hat man auch gesehen an der Verteilung der Betriebsräte in Deutschland, wie viele männlichen Betriebsräte und wie viele weibliche Betriebsräte es gibt. Ist uns gelungen, doch hier zwei prominente Frauen auch ins Podium zu bekommen. Eli von Planta ist mir persönlich bekannt, einfach als Präsidentin der Personalkommission, der höchsten Personalkommission der UBS, also der größten Bank der Schweiz und einer der größten Banken der Welt. Und zwar hat sie in einer Phase der größten Krise, die die Finanzwirtschaft in der Schweiz überhaupt je getroffen hat, nämlich 2008, war sie damals Präsidentin und auch sehr viel in der Presse und im Fernsehen. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich sie jetzt auch persönlich kennenlernen kann. Dann haben wir Tamara Funicello. Sie ist Präsidentin der JUSO Schweiz und ist hier, ja, weil die JUSO auch mal, du kannst das selber sagen, einen Vorstoß machen wollte in Richtung Mitbestimmung. Und vielleicht bist du auch ein bisschen heute die SP-Vertreterin. Du arbeitest auch immer noch für die Unia, stimmt das?
Nein.
Nicht mehr, okay. Aber du hast auch für die Gewerkschaft gearbeitet. Dann Romeo Rey, zu meiner ganz links außen. Er befasst sich schon das halbe Leben mit Wirtschaftsdemokratie. War Journalist, hat Bücher veröffentlicht zur Situation der Wirtschaft, zur Situation der Schweiz. Und freut mich, dass du hier bist und auch hier mitdiskutierst. Manuel Wies kommt heute anstelle von Corrado Pardini. Er war, hat er mir gerade im Bus gesagt, bis vor 2 Tagen der Branchenverantwortliche für Chemie und Pharma von der Gewerkschaft Unia, hat jetzt gewechselt zur Maschinenindustrie, haben das Dossier getauscht mit einem Kollegen und kennt sich sehr gut aus in der Praxis der Betriebskommissionen, Personalkommissionen. Professor Wolfgang Schröder kennen wir schon von seinem Referat. Ich möchte nicht nur bei der Vorstellung, ja, ich stelle mir das so vor, dass ich ein paar wenige Fragen an das Podium stelle und wir dann versuchen, relativ schnell auch das Publikum noch einzubeziehen. Ich würde sogar sagen, wir können das schon bei der ersten Frage dann machen, wenn Sie melden sich, wenn Sie Fragen oder Einwürfe oder Diskussionsbeiträge haben. Wir müssen nicht unbedingt jetzt noch eine Viertelstunde im Podium diskutieren. Dafür haben wir nicht Zeit. Ja, ich möchte dich, Eli, eigentlich zuerst etwas fragen. Du hast jetzt gesehen, Erfahrungen anderer Länder und so. Und du hast eine große Krise gemanagt, muss man ja fast sagen, von der Arbeitnehmerseite aus bei der Bank. Hattest du das Gefühl, in dieser Zeit vor allen Dingen oder auch in der anderen Zeit als Personalvertreterin, dass du mit mehr Mitbestimmung, mit besseren gesetzlichen Grundlagen hättest mehr ausrichten können, oder warst du eigentlich zufrieden mit dieser relativ im Vergleich zu anderen Ländern, sage ich jetzt mal, beschränkten Mitwirkungsmöglichkeit?
Okay, also ich habe ja in der UBS das Personal vertreten und bin 2001 gewählt worden. Bevor die Krise kam, hatte ich also bereits 6 Jahre in dieser Arbeitnehmervertretung gearbeitet und mich schlau gemacht und wusste, um was es ging. Aber die Arbeitnehmervertretung war wie ein Arzt für eine Krankheit, die gar keiner hatte. Also die Leute, denen ging es ja gut, es ging ja immer bergauf, man kriegt ja immer mehr Geld, der Bonus war ganz toll. Und von der Arbeitnehmervertretung wollte keiner wissen. Wir hatten eine Fusion gehabt. Und immer in Zeiten, in denen das so ein bisschen heikel wird, ist ja so ein Arbeitgeber ganz großzügig. Das heißt, die UBS hatte ein sehr großzügiges Mitwirkungsreglement und die Arbeitnehmervertretung war vergleichsweise gut aufgestellt mit Freistellungen und so weiter. Aber etwas, was ich in dem Zusammenhang gerne sagen möchte, für alle uns, die wir Idealisten und Aktivisten sind und Demokratievertreter, wir sind nicht dann stark und schlau, oder wir erreichen nicht dann etwas, weil wir stark und schlau sind, sondern immer nur dann, wenn der Gegner schwächelt. Und diese Krise war der Moment, und das ist das Einzige, was ich mir zugute halte, und das hat die UBS bereits 2007 erwischt. Im dritten Quartal musste sie einen bombastischen Verlust publizieren. Und das war mein Moment, dass ich sagte, so, und jetzt schwächelt der Gegner, auf ihn mit Gebrüll. Und das war eigentlich, der Krise ist zu verdanken, dass man etwas hingebracht hat. Und ich hatte eine kommode Ausgangslage mit diesen Mitwirkungs-, auch mit den Prozessen innerhalb der Bank. Aber die Krise war das, was mich persönlich in dem Moment stark gemacht hat. Die Angst der Macht.
Und du hättest dir nicht mehr Mitwirkungsrechte gewünscht oder so. Du hattest das Gefühl, in dem Moment, wo es drauf ankam, da hat das eigentlich ausgereicht, um die Interessen wahrzunehmen.
Die Frage hat sich nicht gestellt. Ich hatte eine Ausgangslage und wir hatten keine Sozialplanpflicht. Also 2009 hatten wir wieder so eine Entlassungswelle. Und ich sagte, ich will einen Sozialplan. Und man sagte, Frau Planter, in der Schweiz gibt es keine Sozialplanpflicht. Und ich konnte sagen, sagen Sie das mal der Öffentlichkeit da draußen. Und dann sind die zusammengezogen und gesagt, okay, Sie kriegen Ihren Sozialplan. Das war die Ausgangslage. Also, und ne, diese Konsultationspflicht, das waren alles Dinge, die wir ausbauen konnten, aus Grund der Konstellation. Also das okay. Ist meine Erfahrung. Die ich hier nur zum Besten geben kann.
Gehen wir mal zur Industrie, Manuel, dann gehe ich zu dir. Jetzt, du hast gerade eine ganz große Kiste am Arbeiten, oder jetzt muss es zwar dein Kollege übernehmen, aber das ist die Übernahme der Syngenta, also einer der größten, wenn nicht der größte Agrochemiekonzern der Welt, wird von einem chinesischen Staatsunternehmen übernommen. Wie steht es da? Haben wir da gewisse Mitsprachemöglichkeiten oder würde da zum Beispiel die Mitbestimmung im Verwaltungsrat, wäre das in so einem Fall nützlich, wenn man da das mehr ausbauen könnte?
Ja, der letzte Teil deiner Frage ist, glaube ich, eher rhetorisch, weil ganz sicher würde das helfen, ist keine Frage. Konkret haben wir gesehen, es geht hier um einen Betriebsübergang. Da gibt es auch in diesem Bereich relativ rudimentäre Regelungen in der Schweiz, die sich eigentlich auf das Thema Information und Anhörung, wie man sagen könnte, beschränken. Und diese Rechte haben wir gemeinsam mit der Personalkommission genutzt, aber das reicht natürlich bei weitem nicht. Und dazu gilt es aber auch zu sagen, wir haben natürlich versucht, Druck zu machen, auch auf die Politik in diesem Zusammenhang, die eine relativ traurige Rolle gespielt hat mit unserem Wirtschaftsminister. Es gab vorher ein konkretes Beispiel in der Maschinenindustrie bei der Übernahme von Alstom durch GE im Kanton Aargau. Riesenübernahme, eine Riesenkiste. Der Wirtschaftsminister hat damals in allen Medien gesagt, er habe sich mit dem Unternehmen getroffen, mit dem CEO etc. Er habe sich versichern lassen, dass das alles gut komme für die Schweiz, dass die Arbeitsplätze gesichert seien etc. etc. Kaum ein halbes Jahr später hat GE einen Abbau von, ich glaube, 1300 Stellen alleine in der Schweiz angekündigt. Und zeigt auch ein bisschen auf, dass eigentlich in der Schweiz es kein Primat der Politik vor der Wirtschaft gibt. Ganz im Gegenteil. Und das habe ich auch in der Chemie Pharma in Basel sehr stark so erlebt, dass eigentlich die Politik hier der Wirtschaft hörig ist und sie eben kein Primat hat, sich das auch nicht nehmen will vor der Wirtschaft.
Das ist ein gutes Stichwort, das du da gibst für Romeo. Primat der Politik über die Wirtschaft. Da hast du ja einiges dazu geschrieben. Wo stehen wir da in der Schweiz? Hat sich das eher verschlechtert mit dem Neoliberalismus? Oder noch, sind wir da noch schwächer geworden, Arbeitnehmervertretung? Oder wie siehst du das?
Ja, mit dem Thema der Arbeitnehmervertretung hatte ich nie direkten Kontakt, weil ich auf einem Außenposten saß, der ziemlich weit weg war und ist von Zürich, im Standort meines Arbeitgebers. Was in unserem Beruf der Journalisten und der Korrespondenten in meinem Fall besonders ins Gewicht gefallen ist, ist die Tatsache, dass mit dem Aufkommen, mit dem Erstarken des Internets und in diesem Zusammenhang auch der fortschreitenden Digitalisierung unser Beruf von Grund auf erschüttert worden ist. Ich kann mich eigentlich nur beglückwünschen, dass ich in einer Zeit in den Beruf eingestiegen bin, als das Internet überhaupt noch nicht existierte, als ich meine Berichte noch mit der Schreibmaschine schrieb und per Luftpost mit Lufthansa von La Paz nach Frankfurt und Zürich geschickt habe. Das hat uns damals gezwungen, uns immer wieder an die Basis zu bewegen, an die Basis der Ereignisse, hinaus in die Provinz, hin zu den Institutionen wie Kirche und Gewerkschaften und Volksbewegung. Und das alles hat sich dann ganz mächtig geändert. Also von dem her gesehen, zu deiner Frage, bin ich nicht der Berufene, da aus nächster Erfahrung berichten zu können. Ich habe diesen Wandel im Berufsbild des Journalisten, des Korrespondenten eben sehr deutlich miterlebt, aus der Ferne und an der Basis gewissermaßen.
Ja, wenn wir jetzt einen Schritt weiterkommen wollen in Richtung Wirtschaftsdemokratie, in Richtung mehr Mitbestimmung, eben es gibt zahlreiche Überlegungen, auch in der Schweiz hier, oder vor allen Dingen ist es ja nötig in der Schweiz, wo wir diesen immer noch hinter vielen Ländern hinterherhinken. In dem Positionspapier der SP übrigens ist da die eigentliche Unternehmungsmitbestimmung ja nur ein Punkt, der dann in allen Medien gekommen ist. Dann haben sie noch gesagt, das sei ja ein revolutionäres Programm. Dabei würde das ja allerhöchstens in Richtung der deutschen Mitbestimmung gehen, was da drin steht. Also es ist nicht so ein wahnsinnig revolutionäres Programm. Das ist ein Punkt, aber es ist zweifellos ein wichtiger. Tamara, ihr hattet ja von der JUSO aus schon mal dieses 50-50-Modell in die Diskussion gebracht. Das wurde dann aufgeschoben oder abgelehnt an eurer Delegierversammlung. Wie könnte das deiner Meinung nach weitergehen? Wie könnte man hier wirklich in der Schweiz einen Schritt weiter vorankommen?
Ich glaube, dass ein Teil des Problems, das wir haben, ist, dass überhaupt keine Affinität in der Bevölkerung da ist, was das eigentlich heißt, mitzubestimmen. Und das war übrigens auch der Grund, die 50-50-Initiative hat sie geheißen, die wir da zur Diskussion hatten, von der damaligen Leitung, ich war da nicht in der Leitung dabei, das ist jetzt, ich glaube, 3 Jahre her, und damals war die Diskussion darum, diese 50-50-Initiative wollte eigentlich, dass 50% aller Entscheidungsmacht bei den Arbeiterinnen und Arbeitern liegt. Also eigentlich etwas, das sehr, sehr weit geht. Die USA-Basis hat das abgelehnt mit der Begründung, dass dieses System nicht zur Überwindung des Kapitalismus führen wird, weil dann einfach einzelne Unternehmen zwar eine Mitbestimmung haben, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitdiskutieren können, aber die stehen dann trotzdem weiterhin in Konkurrenz mit einem anderen Betrieb. Und das war der Grund, wieso dass diese Initiative abgelehnt wurde von der JUSO-Basis. Und ich glaube, da sieht man dann auch sehr schnell die Grenzen einer Mitbestimmung innerhalb eines Betriebes. Und so wie wir die Mitbestimmung eines Betriebes in einem Betrieb verstehen, wir gehen davon aus, dass wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Betriebes eben die gleiche Freiheit haben, wie der Professor Schröder das erwähnt hat, zu Anfang, und nicht einfach die Möglichkeit haben zu sagen, ob wir jetzt einen Parkplatz wollen oder nicht, sondern dass wir mitbestimmen können. Und eben im Falle der UBS, ich nehme nicht an, dass sie sagen konnte, was die jetzt tun oder so lassen haben, sondern sie haben einfach die Mitarbeitenden vertreten und ihre Interessen vertreten. Aber meine Vorstellung einer Mitbestimmung, die geht so weit, dass ich sage, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die müssen entscheiden, wohin ein Betrieb geht, weil ihre Arbeit die Hälfte, mindestens die Hälfte der Macht bedeutet oder dessen bedeutet, was dann der Wert eines jeweiligen Produkts ausmacht. Und da sind wir noch lange nicht da. Und wir müssen zuerst mal den Leuten klar machen, dass es eben eine Divergenz gibt zwischen denen, die Arbeit anbieten, und denen, die einfach Kapital haben. Und der zweite Schritt ist zu sagen, die Kapital haben, die entscheiden im Moment im Fall alles, egal um was es sich dreht. Und zwar nicht, weil sie das geleistet haben, sondern einfach, weil sie Kapital haben. Punkt. Und das ist der erste Schritt für mehr Mitbestimmung. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Und genau darum ist dieses Wirtschaftspapier nicht revolutionär, ganz und gar nicht.
Ja. Gut, ja, ich denke auch, da fehlt noch einiges darin. Wir können das ja noch, dieses Positionspapier noch verbessern in der Diskussion. Die heutige Diskussion sollte auch dazu beitragen übrigens. Werde auch eine Aufnahme machen von dieser Diskussion und dann erhoffen wir uns schon ein paar Impulse. Ich möchte jetzt mal gerade auf dein Votum hin, Tamara, möchte ich jetzt nochmal zu Wolfgang Schröder, zurückkommen, auf die deutsche Situation. Es wird ja, wenn ich so die Artikel lese über die deutsche Mitbestimmung und über das deutsche Modell, dann findet man fast eine einheilige Meinung, fast, egal ob jetzt jemand rechts, Ökonom, Sozialwissenschaftler, ob Linke oder Rechte, sie sagen, das deutsche Mitbestimmungsmodell ist ein Erfolgsmodell, aber die meisten meinen dann, es ist ein ökonomisches Erfolgsmodell. Und das ist so, oder? Exportweltmeister und so. Also die Betriebe, die, also man kann so sagen, einen ganz einfachen Schlüssel bringen, je mehr Mitbestimmung in einer deutschen Unternehmung, desto erfolgreicher ist sie. Sie ist ja ein interessanter Aspekt, aber es war vielleicht nicht genau das, was die Arbeiterinnen und Arbeiter früher wollten. Also da nochmal die Frage an dich oder an Sie, Wolfgang Schröder. Wie sehen Sie das? Wirtschaftliche Erfolge, ja, aber hat das wirklich das deutsche Modell etwas beigetragen zur Emanzipation der Menschen, zum wirklich mehr Demokratie? Das Das ist die Frage.
Gut, das ist immer eine Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ich denke, wenn man jetzt Kapitalismus pur nimmt, ohne Mitbestimmung, ohne Gewerkschaften, ohne politische, ökonomische und soziale Rechte, dann ist ganz offensichtlich, dass das, was wir in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern haben, ist ja eine gemischte Ökonomie. Was man ja auch schon daran erkennt, dass etwa 50% der gesamten Bruttoinlandsproduktsumme laufen durch den Staat und die parafiskalischen Institutionen des Staates. Und das hat eine ganz gewichtige Implikation für unser Thema. Und zwar dergestalt, dass wir politisch Gesellschaften sind. Dass wir maßgeblich über die Gestaltung von Reichtum, von Werten, von Zukunftsentscheidungen über Politik befinden und nicht über ökonomische Entscheidungen. Weil da haben wir 50-50. 50% laufen durch den Staat und das heißt, die Rahmenbedingungen sind nicht unerheblich davon abhängig, wie staatliche Entscheidungen konstituiert über Politik stattfinden. Das zweite Moment ist, wenn man den amerikanischen Soziologen Marshall nimmt, der hat ja diese schöne Abfolge entwickelt, dass in der historischen Entwicklung zunächst die ökonomischen Rechte standen. Also aus dem Feudalismus heraus war auf einmal das Eigentum und das Privateigentum und die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Dann folgten die politischen Rechte und dann folgten die sozialen Rechte. Und die sozialen Rechte sind aber nur partiell realisiert. Die sind realisiert im Sinne des Staatsbürgerschaftsrechts bezogen auf den Sozialstaat. Sie sind aber nicht realisiert im Hinblick auf die betriebliche Existenz des Individuums. Und insofern könnte man natürlich sagen, für die Arbeiterbewegung, für Gewerkschaften ist eine wichtige Aufgabe schon darin zu sehen, das Bürgerrecht auch im Betrieb zu legitimieren. Also ein soziales Bürgerrecht auf der betrieblichen Ebene, was sich allein daher ergibt, dass ein Großteil des Lebens von Menschen spielt sich ja am Arbeitsplatz ab. Und inwiefern kann man innerhalb dieses Arbeitsplatzes die eigenen Rechte wahrnehmen? Und dann wird sehr deutlich, und das war ja deine Frage, dass es nicht nur um Ökonomie gehen kann, sondern es geht dann um die Realisierung von Menschenrechten, von Lebensqualität, von Autonomie in dem Bereich, der maßgeblich meine Existenz prägt. Und dann sind wir bei sozialen Bürgerrechten und die stehen, und das sollte vielleicht mein entscheidender Punkt sein, in einer gewissen Zäsur nach meiner Einschätzung. Wir hatten darüber ja kurz schon gesprochen, weil mit der Digitalisierung wird die kapitalistische Marktwirtschaftsordnung vermutlich zur Disposition gestellt in einer gewissen Weise. Weil das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer neu definiert wird, das Verhältnis von Betrieb und Gesellschaft neu definiert wird. Und da hat der Staat eine entscheidende Rolle, weil er die Rahmung dafür übernehmen kann und muss. Er muss definieren, was ist in Zukunft der Arbeitnehmer und welche Rechte hat er. Was ist in Zukunft der Betrieb und welche Rechtspositionen sind damit verbunden? Was ist in Zukunft das Recht der Bürger, der Beschäftigten, auf diese Dinge Einfluss nehmen zu können? Und das ist eine komplett neue Konfiguration, in die wir langsam hineinkleiden. Und das fängt an mit Rechtspositionen, mit institutionellen Positionen. Und die politischen Akteure müssen sich darauf einstellen. Und dann ist es nicht die Frage, ob das revolutionär oder nicht revolutionär, sondern es ist die Frage, ob man daran überhaupt in irgendeiner Weise beteiligt sein wird. Weil das Ganze ist natürlich keine nationalstaatliche Veranstaltung, sondern eine globale Veranstaltung. Selbst wenn Herr Trump so tut, als könne man eine nationale Volkswirtschaft komplett abschotten und das eine vollkommen globale Volkswirtschaft. Da wird ja der ganze Irrsinn offensichtlich. Aber ich denke, dass eine soziale Bewegung, die diese Vorstellung hat, dass es um ökonomische, politische und soziale Rechte geht und dass soziale Rechte auch Bürgerrechte sind, dann hat man natürlich einen ganz anderen Zugang zu betrieblichen Fragen, als wenn man die betriebliche Sphäre als eine rein ökonomische definiert. Sondern man muss den Betrieb als soziales Gebilde definieren. Und der Betrieb als soziales Gebilde ist in einer räumlichen Konstellation für alle Menschen wichtig, weil er darüber entscheidet, wer arbeitet, wie die Infrastruktur aussieht, wie die Menschen partizipieren, wie die arbeitsteilige Struktur vor Ort ist. Und das Ganze hat dann eine politische Dimension, weil es über den regionalen Raum hinausgeht, in den nationalen Raum, in den europäischen Raum und vermutlich in den meisten Fällen mittlerweile in den globalen Raum. Und da sind wir ja damit konfrontiert, dass es 5 führende Unternehmen in der Welt gibt, die nicht in Europa sind, die in den USA sind und die maßgeblich die Wertschöpfung, die Datenströme und die Eigentumsverhältnisse in dieser Welt bestimmen. Und da müssen wir auch ran. Weil ohne, dass wir diese Bastionen angehen, werden wir natürlich nur eine Mitbestimmung en miniature haben.
Mhm. Ja, danke. Du hast ja Digitalisierung angesprochen. Hier gibt es einen Satz hier in diesem Positionspapier, der heißt: Mehr Demokratie ist die zentrale Voraussetzung dafür, dass die Digitalisierung zu einer wirklichen Chance für die Menschen wird. Also auch durchaus nicht nur neue Herausforderungen für die Betriebskommission, Personalkommission, sondern auch durchaus auch Chancen. Aber man muss das auch wahrnehmen, dafür braucht es mehr Demokratie. Ja, ich möchte jetzt eigentlich gerne die Diskussion öffnen. Vielleicht zuerst mal noch unter euch. Habt ihr noch gerade zu dem Gesagten etwas?
Ja. Also ich hätte gerne etwas zur Demokratie grundsätzlich zu sagen. Man hört ja vielleicht, dass ich nicht von hier bin, aber ich bin eine konvertierte Schweizerin. Und hier ist ja Demokratie, hier kann man das ja. Hier macht man das auch schon sehr lange. Und Demokratie ist Knochenarbeit. Das ist derart mühsam, sich schlau zu machen, 4-mal im Jahr diese Vorlagen alle sich da reinzupfeifen und zu wissen, was ist jetzt hier Sache und wo stehe ich jetzt eigentlich. In der UBS habe ich festgestellt, und das, was Sie ganz am Anfang Ihres Vortrags sagten, wir haben hier das Kapital und da gibt es auch kein Mitleid, da gibt es auch keinen Respekt, da gibt es nur ein Businessmodell. Und wenn da irgendwo Leid ist, das wollen wir gar nicht wissen, sondern wir wollen wissen, wie können wir daraus Geld machen. Und auf der anderen Seite hat man eine demokratisch gewählte Arbeitnehmervertretung, wo meine eigenen Leute mir als erstes gesagt haben, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich hatte weder ein Weisungsrecht, noch hatte ich eine, was man in Deutschland eine Maßregelungskompetenz nennt, noch konnte ich mit Bonus winken und sage, ich bezahle euch was, wenn ihr was macht. Also da war Führung jetzt wirklich gefragt. Demokratie, und deshalb würde ich, bevor wir jetzt darüber reden, wollen wir das im Betrieb, wenn wir das jetzt in der Gesellschaft angucken und ganz besonders in der Schweiz, wo man das weiß, wo man das kann, wo es die Prozesse gibt, wo es die Institutionen gibt, wo jeder weiß, wovon man redet. Und die Leute oder auch die Kritik daran oder was sich Politiker gefallen lassen müssen, wenn sie diese Art von Job machen, Rechtsetzung, Vernehmlassungsprozesse, da sind dauernd Leute unterwegs, die da Einfluss nehmen. Und was für Leute sind da? Und ist es die Mehrheit? Machen das eigentlich alle? Also dieses Demokratiemodell ist eine unerhört anstrengende Sache. Und wenn man dann noch von links kommt, da hat man weder die Ressourcen, noch hat man die Organisationsdurchdringung. Da muss man nicht nur eine Meile mehr laufen, da muss man 10 Meilen mehr laufen, wenn man eine Chance haben will, gegen das Kapital oder gegen die Leute, die besser ausgebildet sind oder die mit den Leuten, die das aus einer Herzensangelegenheit, aus Engagement. In meiner Arbeitnehmervertretung hatte ich am Anfang über 40 Leute mit 40 verschiedenen Gründen, warum die da überhaupt mitgemacht haben. Das war ein Panoptikum. Wie will man sowas bündeln, um Kraft aufzubringen? Und am allermeisten Widerstand hatte ich von meinen eigenen Leuten. Große Klappe, du bist sowieso aus Deutschland. Also das, so einfach ist das nicht. Und deshalb würde ich sagen, also diese Demokratisierung muss man sich sehr genau angucken, was man damit will. Wenn man sie dann in ein Umfeld bringen will, wo die da sitzen, ganz genau wissen, wie es geht und im schlimmsten Fall das bezahlen und bestechen. Sie hatten hier so eine Liste und einen auch bedrohen. Und dann knickt man sehr schnell ein.
Also ich glaube, das ist so eine Schlussfolgerung, die ich bis jetzt gezogen habe aus der Diskussion. Es braucht ganz viele Voraussetzungen, die vorhanden sein müssen, um die Macht ein wenig zu verschieben in der Privatwirtschaft, sage ich jetzt mal. in Richtung mehr Mitbestimmung. Man kann nicht, das ist ja auch etwas, was hier im Positionspapier, oder das wird ja einfach mal so das Ziel gesetzt, was wir haben könnten, aber darüber wird sehr wenig gesprochen. Es braucht sehr viele Voraussetzungen, um wirklich etwas mehr zu verändern in Richtung Demokratie. Jetzt habe ich schon, wir sind auch gar nicht am Ende, ich habe schon eine Schlussfolgerung gezogen. Ja, ich möchte die Frage an alle eigentlich jetzt noch richten, auf dem Podium und auch im Publikum. Was wären dann die nächsten Schritte, die wir unternehmen müssten bei uns? Wie können wir wirklich vorankommen? Reicht es, sollen wir wieder wie zum Beispiel 1976 eine Mitbestimmungsinitiative für die Mitbestimmung im Verwaltungsrat machen?
Das wäre ja so. Herr Mara hat gerade gesagt, das will gar keiner.
Eben, das will gar keiner, das sind schwierig. Oder was wären die nächsten Schritte?
Ja, ja, vielleicht zuerst. Es wurde ein-, zweimal gestreift. Mir scheint schon die Feststellung wichtig, dass natürlich, und ich glaube, das ist unbestritten hier in diesem Raum, demokratische Rechte wichtig und zentral sind. Aber demokratische Rechte eben alleine nicht garantieren, dass wir das System überwinden oder das System verändern. Und in der Schweiz vielleicht ein kleines Beispiel, das vorhin im Referat keine Erwähnung gefunden hat. Eigentlich das stärkste Mitbestimmungs-Mitwirkungsrecht haben wir in der Schweiz bei den Pensionskassen, in den Stiftungsräten der Pensionskassen. Das läuft dort nicht über das Mitwirkungsgesetz, das ist das Sozialversicherungsrecht, BVG. Die sind paritätisch zu besetzen in der Schweiz, die Pensionskassen. Und in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen, die diese Sitze besetzen, zeigt sich sehr klar, wie stark der Druck auf sie ist. Der ist enorm. Es geht hier um Milliarden Schweizer Franken. Man sieht auch Widersprüchlichkeiten dort. Nehmen wir an, der Stiftungsrat, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Stiftungsrat auf Arbeitnehmerseite spricht sich für konservative Anlagestrategien aus, wird er von der Belegschaft gestoppt, die eher Risikoanlagen bevorzugt etc. Ich will damit nur sagen, wir haben es mit unzähligen Widersprüchlichkeiten zu tun. Sieht man auch in den Personalkommissionen, wenn es um Standortkonkurrenz geht, teilweise innerhalb der Schweiz, noch schlimmer grenzübergreifend. Da sind die europäischen Betriebsräte sicher ein Instrument, um das ein bisschen auszubalancieren, aber an dem muss man arbeiten. Und wenn ich gerade bei den europäischen Betriebsräten bin, die Schweiz ist bekanntlich nicht EU-Mitglied und es besteht kein Umsetzungsgesetz in der Schweiz für die EU-Richtlinie zur Einsetzung von europäischen Betriebsräten in der Schweiz. Das heißt, Schweizer Unternehmen sind nicht verpflichtet, europäische Betriebsräte einzurichten, wenn sie in verschiedenen europäischen Ländern aktiv sind.
Sind verpflichtet.
Sind nicht verpflichtet.
Doch, sie sind verpflichtet.
Wenn sie den Hauptsitz in der Schweiz haben und sind nicht verpflichtet, die schweizerischen Arbeitnehmenden mit einzubeziehen. Es sei denn, es gäbe betriebliche Vereinbarungen, die die Schweizer Kolleginnen und Kollegen hier einschließen. Und das ist sicher ein Thema, das es in den Blick zu nehmen gilt, scheint mir, gerade weil wir eben es in einer globalisierten Welt mit vielen multinationalen Unternehmen zu tun haben.
Darf ich noch etwas beifügen zum Thema der Diskrepanz zwischen den demokratischen Rechten, die uns als Stimmbürger in diesem Land zur Verfügung stehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die realen Machtverhältnisse im Land. Ja. Also wir haben das im Tagesanzeiger, für den ich ein Vierteljahrhundert lang gearbeitet habe, feststellen können. In den späten 70er Jahren, Anfang 80er Jahren hatten wir avantgardistische Verhältnisse in der Redaktion und Möglichkeiten der Mitsprache von allen Redaktionsmitgliedern, Korrespondenten, die die damals einiges Aufsehen erregt haben und Hoffnungen geweckt haben. Der entscheidende Umschwung kam dann in den 90er Jahren, als beschlossen wurde, nach der Jahrhundertfeier des Unternehmens, gewissermaßen zur Feier der Stunde, den Tagesanzeiger von einem Familienunternehmen in eine AG und ein börsennotiertes Unternehmen umzuwandeln. Das war ein Schritt, der für alle Beteiligten einschneidend war. Und wir haben dabei gesehen, wie rasch solche Mitspracherechte, die wir auf Redaktionsebene hatten, umgebogen und annulliert werden konnten. Und ich bedauere das Schicksal, das diese Zeitung erfahren hat, wenn man bedenkt, die finanziellen Mittel und Möglichkeiten, die dieses Unternehmen hätte, um die Zeitung im alten Geiste weiterzuführen und ein weltoffenes Blatt weiterhin zu verwirklichen, dann muss ich sagen, das ist in höchstem Maße bedauernswert. Vom journalistischen Standpunkt her gesehen, wirklich bedauerlich.
Ja, danke.
Das zum Primat der Wirtschaft.
Ja. Ich würde noch gerne was im Zusammenhang sagen mit der Besetzung von Stiftungsräten. Also ich habe auch in meiner Bank, ich war bankvereinseitig in diese Fusion gekommen, da gab es im Stiftungsrat einen Sitz für die Arbeitnehmervertretung auf Arbeitnehmerseite. Also die Arbeitgebervertreter in einer Pensionskasse, Stiftungsrat, sind sowieso vom Arbeitgeber nominiert. Die müssen gar nicht gewählt werden. Bei uns waren das, ich glaube, 5 und 5 oder 6 und 6. Jedenfalls die von den 6 Arbeitnehmern Vertretern war, die Arbeitnehmervertretung war ein Sitz zugestanden, per se. Den hat man uns dann nicht nur weggenommen in der Folge, sondern man hat die Arbeitnehmervertreter, die von dem gesamten Personal gewählt wurden, mit Direktionskader besetzt, die natürlich dann auch die Möglichkeit hatten, gewählt zu werden, weil man das entsprechend marketingmäßig unterlegt hat. Also die Arbeitnehmer waren zwar angestellt, aber sie waren eben eigentlich Arbeitgebervertreter. Und diese Unterscheidung, wer ist ja eigentlich Arbeitnehmer und wer ist Arbeitgeber und vor allen Dingen die Arbeitnehmer, die sich dann auch noch breit machen und sagen, ich vertrete auch noch deren Interessen, sind per se unter Druck. Also das so einfach ist es eben nicht. Und diese Machtverhältnisse und auch die psychische Befindlichkeit, die damit einhergeht, nämlich ein Abhängigkeitsverhältnis und das Wohlwollen deines eigenen Chefs, sind nicht zu unterschätzen. Und da sind die wenigsten Leute bereit, sich da gerade zu machen, und ich weiß das von mir selber auch, in meinem eigenen Bekanntenkreis, meinem eigenen Vater war das peinlich, dass ich in einer Arbeitnehmervertretung sagte, er sagte immer, meine Tochter arbeitet im Personal. Weil er sagt, das ist nicht zu unterschätzen, wie weit Leute sich aus dem Fenster lehnen müssen in einer Unternehmung, weil man wird ja dann auch als Gegner, als Feind wahrgenommen. Und das ist nicht so ohne weiteres auszuhalten.
Ich denke, das ist mega wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich denke, wir haben im Moment, wenn wir die gesamte Gesellschaft anschauen, wir haben einen unglaublichen Kampf um den Begriff Demokratie. Die Frage ist, können wir diesen Begriff besetzen oder besetzen es Leute wie Trump und die AfD und Marine Le Pen? Das ist der Kampf, den wir hier in diesen 3 Tagen versuchen anzustoßen. Und dieser Kampf ist unglaublich wichtig. Und ich meine, wir haben hier, ich glaube, unterschiedliche Ansichten, wie es dann aussehen soll oder wie viel das es dann bringt. Aber ich denke, jeder Schritt nach vorne ist notwendig, auch wenn er vielleicht nicht so krass ist, wie ich mir den wünschen würde. Aber nichtsdestotrotz ist er notwendig. Und ich denke, was wir jetzt brauchen, was wir wirklich brauchen, wenn wir über Lösungen diskutieren wollen, wir brauchen die Zivilcourage von anderen. Wir brauchen alle Leute, die bereit sind, hinzustehen und zu sagen, hey, ich stehe für das ein, ich stehe für eine Demokratie ein, die eben nicht Halt macht von den Toren der Fabriken. Ich stehe für eine Demokratie ein, die alle einbezieht. Und das ist unglaublich wichtig, und ich weiß, dass es Mut braucht, und das ist mein Aufruf an euch, ich weiß, dass es Mut braucht. Ich bin Präsidentin einer 1%-Partei, 99 Prozent der Bevölkerung findet uns entweder komisch oder komplett Psychopathen. Aber nichtsdestotrotz, man muss jetzt hinstehen. Wir müssen diese Diskussion, wir müssen Platz einnehmen in diese Diskussion, so viel wie möglich. Und ich denke, das ist der erste Schritt, wenn wir hier rausgehen, dass wir mit den Leuten über unsere Vision der Demokratie sprechen, damit wir endlich etwas haben, was ein bisschen konkreter ist, als so ein Gutmenschentum. Weil ich bin links, nicht weil ich nett bin, sondern weil es das Logische ist, dass man mitdiskutieren kann. Und es ist dann unlogisch, dass man beim wichtigsten Bereich unseres ganzen Lebens einfach nichts zu sagen hat. Und ich denke, das ist der erste große Schritt, den wir tun müssen.
Ja, es ist tatsächlich 11:45 und ich wurde von der Kongressleitung angewiesen, ganz pünktlich aufzuhören, weil ja dann wieder andere Ateliers anfangen und man muss noch etwas zu Mittagessen. Und nicht abgesprochen hat jetzt Tamara ein wunderbares Schlusswort gehalten. Ich denke auch, aus dem Publikum ist jetzt nicht mehr von euch, sind jetzt nicht mehr viele Voten gekommen, außer nach den Referaten. Das macht aber nichts. Ich glaube, Sie haben doch trotzdem ein bisschen profitieren können von diesem Morgen. Ich denke auch, dass wenn wir jetzt über Wirtschaftsdemokratie und insbesondere über Unternehmensmitbestimmung sprechen, wenn wir darüber sprechen, sollen die Betriebs- oder Personalkommissionen mehr Rechte in der Schweiz bekommen, sollen wir den Schritt wagen zur Mitbestimmung in der Konzern, an der Konzernspitze, also im Verwaltungsrat, dann selbst wenn wir so etwas realisieren können, dann ist das nur ein Baustein von vielen Bausteinen, die es braucht, um mehr Wirtschaftsdemokratie zu bekommen. Ich denke zum Beispiel an die Nationalbank, das ist auch ein Thema an diesem Kongress, dass da auch etwas passieren müsste. Ich denke an Regionalplanung, ich denke an die nationale Wirtschaftspolitik, die sehr beeinflusst ist, auch von den Konzernen, von der Wirtschaft. Es braucht ja überall Wirtschaftsdemokratie. Sicher ein wichtiger Baustein ist der Betrieb und die Unternehmung, aber es ist auch nur ein Baustein, da muss vieles irgendwie zusammenstimmen. Und wir möchten aber diesen Baustein aufgreifen und auch verbessern und da versuchen, da etwas in Gang zu bringen. Ja, es bleibt mir nichts anderes, als jetzt Ihnen ganz herzlich zu danken, dass Sie dabei waren, dass Sie mitgefragt und mitdiskutiert haben und natürlich auch insbesondere herzlich danken allen, den beiden Referenten, Heinz und Wolfgang und allen Teilnehmern am Podium. Ich habe, wie das so üblich ist, habe ich noch ein ganz, ganz kleines Geschenk für alle, die da mitgemacht haben.
Gott, haust du.
kann euch nicht ganz... jetzt kommen zuerst andere Sachen. Ja, doch, das gehört zur Verdankung.
Danke sehr. Ein bisschen Nervennahrung.
Schokolade aus Zürich.
Ah ja.
Also, merci vielmals, Arvid, und noch viel Vergnügen und viel Taugen und viel Energie und Freude am Kongress.
Merci. Merci.